Du kannst aber nicht die Live-Experience auf eine CD-ROM brennen, kopieren oder flattern. Das geht nicht. Und auch in irgendwelchen Hologramm-Suites oder 3D-Brillen oder ich weiß es nicht was, wird es nicht gehen, wenn du verschwitzt in der ersten Reihe mit dem Bier vor deinem Lieblings-Act stehst und neben dir stehen deine Freunde oder auch nur Mitbegleiter. Wie willst du das für eine 3D-virtuellen Brille? Das geht sich nicht aus.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute ja, sitzen wir bei dem Mann, bei dem wir schon viele warme Bier am Campingplatz getrunken haben. Ja, die haben wir teilweise im Boden vergraben, damit sie ein bisschen kühler bleiben. Wunderbares Desperados Dosenbier haben wir heute natürlich mitgebracht. Und er ist der Veranstalter vom Frequency Festival.
Auch der Erfinder.
Der Erfinder, Mitinhaber vom Novarock, vom Electric Love Festival und hat auch gerade vor kurzem das Stand with Ukraine Konzert mitveranstaltet im Ernst-Happel-Stadion.
Hallo Harry Jenner, freut uns sehr.
Schönen guten Abend, freut mich, dass ich bei euch frühstücken kann.
Super Harry, trinkst hin und wieder mal ein Bier, wir stoßen einmal an.
Ja, na, Desperados. Allen dabei, trink mal ein Bier. Ich vergrab's noch nicht in der Erde, seid's mir nicht böse, gell?
Aber das haben wir damals am Frequency gemacht, damit es ein bisschen kühler bleibt.
Ganz schön crazy. Wir können hinten auch immer dann die ganzen Löcher stopfen und Erde füllen und Anrainer beruhigen. Aber macht's nur.
Das Frequency Festival mittlerweile eine absolute Institution. Wie ist es dazu gekommen, dass du das aus dem Boden gestampft hast?
Ja, ich sage immer, hätte ich damals das gewusst, was ich heute weiß, hätte ich es vielleicht eh nicht aus dem Boden gestampft. Weil es war ganz schön crazy damals. Es ist relativ banal, es war einfach, ich sag's immer, es war keine Marktlücke, sondern es war eine Marktschlucht. Ich war damals schon begeisterter Festivalgeher, war ziemlich unterwegs in Europa und es gab eigentlich überall große Festivals, über 10.000 bis eben Richtung 50, 60, 70, 80.000 und wir in Österreich hatten zum damaligen Zeitpunkt, das war eben bis 2001, nur unter Anführungszeichen Wiesn. Mhm. Zwar eine sehr schöne Location, aber auch da wieder nur unter Anführungszeichen 8.000 Leute. Ich wollte halt ein größeres Festival machen und habe das dann am Salzburgring, also erste Ausgabe war ja in Wien, hat man selber nicht so taugt und habe dann nach einer gescheiten Location gesucht, wo es groß geht mit Campen und Backen und habe dann am Salzburgring, bin am Salzburgring gelandet und haben mich alle für verrückt erklärt. Wie gesagt, rückwirkend waren es gar nicht so daneben, aber wir hatten doch im ersten Jahr dann schon 15.000 Besucher pro Tag, waren damals schon die größten und 2003 dann sold out mit Metallica, also das
sold out war was, wie viel?
50.000 pro Tag.
Boah. Geil. Und bei welchen Festivals hast du dich inspirieren lassen? Weil du gesagt hast, du warst viel in Europa unterwegs. Gibt es die zum Teil heute noch oder gibt es die noch alle?
Also ich war damals, ich bin ein alter Mann, damals hieß das Rock in Riem, also um eins zu nennen von vielen. Das heißt heute Rock im Park.
Rock im Park, ja, war ja einmal her.
Damals in München beim Riemer Flughafen, am aufgelassenen, sehr geile Location, da war einfach flach und auf ewig bis zum Horizont einfach nichts. Und ja, und viele andere eben auch noch. Und aber dort habe ich mir dann auch gedacht, das will ich auch machen. Und ja.
Was hast du dann gemacht, Harry? Wie war das ausbildungstechnisch? Was hast du denn vorher gemacht? Du warst ja Programmierer, glaube ich, oder? Und hast du da schon in der Szene kleine Veranstaltungen gemacht oder woher hast du das Know-how gehabt, dass du sagst, ich mache jetzt ein Festival?
Naja, ich sag keiner, dass ich das Know-how gehabt habe. Also okay. Wie gesagt, das, hätte ich damals das gewusst, was ich heute weiß, hätte ich es vielleicht eh nicht gemacht. Und sonst, ja, ich bin HTL, EDV-Programmierer und Betriebswirtschaft gelernt, habe den Programmierberuf aber erfolglos nie ausgeführt, weil man dachte, ja, lass mal das besser bleiben. Habe dann gleich eigentlich nach der Schule, damals vor 800 Jahren hieß das noch Clubbings gemacht.
Wie heißt es heute? Illegaler Rave, oder?
Nein, das war danach der illegale Rave. Heutzutage heißt es einfach, I don't know. Kaminen find out, ich weiß es nicht wahrscheinlich.
Ritual.
Oder es ist jetzt wieder Vintage und man sagt jetzt wieder Clubbing, ich weiß es nicht. Ja. Back to the roots. Und ja, hab dann eben das gemacht und war sehr erfolgreich damit. Gleich von null auf aus, auch der Club ausverkauft. Und hab dann aber keinen DJ gefunden, der das auflegt, was ich will. Und dann bin ich dann zum DJ avanciert und hab mir einfach mehr oder weniger über Nacht ein paar hundert CDs gekauft und habe dann selber aufgelegt, war ziemlich viel im Flex, im U4, in der Arena, Rockhaus, wie sie alle hießen, unterwegs und habe dann auch angefangen im Flex eben, auch der Tom Eller wollte das so, der Besitzer vom Flex, dass wir auch Live-Geschichten mit reingeben in den Hispanic, mein Club, damals im Flex, so Alternative, Independent, bisschen Underground-Club. Und da haben wir dann angefangen, damals Sportfreunde Stiller und Heinz und alle diese ganze Abteilung ins Flex zu stellen. Und ja, das ist dann so immer wieder größer geworden. Haben die Alternative DJ Top 10 Charts betrieben damals, wo uns die Plattenfirmen bemustert haben. Und wir wiederum die DJs bemustert haben, wo von 50 CD-Packern ungefähr 5 angekommen sind. Die anderen 45 sind irgendwo in 1080 verschwunden auf der Post. das ist auch eine andere Geschichte. Haben wir dann wieder aufgehört mit den Charts und 2001 dann das erste Festival in der Arena mit dem Frequency. Also war nicht mein erstes Festival, was ich gemacht habe. Habe noch ein, zwei andere vorher gehabt und dann das Frequency war 2001 in der Arena.
Aber das hast du noch damals noch alles ganz alleine, also ohne Partner, also, das du jetzt hast?
Ganz alleine. Also ich hatte ganz alleine die Schnapsidee, ja, das schon. Mhm. Aber natürlich damals schon ein Team, zwar ein sehr kleines Team, weil da waren wir noch nicht so groß wie heute. Aber es war schon eine verrückte Zeit damals. Ja.
Wie hast du trotzdem das Geld, die Partner, die Sponsoren aufgestellt und das Ganze, ja, es ist irrsinnig viel dran bei so einem Festl.
Und hast du auch was verdient am Anfang oder was? Katastrophen?
Es war eine verdiente Katastrophe. Wir haben natürlich geglaubt, mit dem damaligen Budget, bis zu deppert, da haben wir so und so viel Break und dann waren wir eben schon doppelt drüber und haben schon die Dollarzeichen in die Augen gehabt. Im Endeffekt waren es dann ungefähr 100.000 Euro minus und haben dann schon, oder ich habe dann eben schon auch jemand gesucht, der das finanziert, weil hatte ich nicht und habe dann jemand gefunden.
Den Ewald, oder?
Nein. Das war wenn die Geschichte ist eher umgekehrt. In Deutschland mit FKP Scorpio. Und haben dann eben schon 2003 dann gleich mit Metallica gescheit Gas gegeben am Salzburgring.
Bis deppert. Und du hattest ja relativ zu Beginn diesen Glücksgriff, du hast Him gebucht, glaube ich, bevor er seinen großen Hit hatte. Das war natürlich dann mehr als ausverkauft damals, oder musstest in eine größere Halle sogar wechseln?
Du musst ein altes Interview gelesen haben, weil anders kannst du das nicht wissen, weil du bist da zu jung für das.
Ja. Aber obwohl das war echt eine meiner Lieblingsnummern, Join Me in Death von
also,
Him.
Glücksgriff möchte ich es nicht nennen, weil wir haben ihn schon bewusst gebucht gehabt und haben dann durchaus Potenzial gesehen. Und zur damaligen Zeit, das ist eben mittlerweile mehr als 20 Jahre schon her, waren halt die großen Veranstalter damals, die Big Player, so, ich möchte fast sagen, großkotzig, dass sie die kleineren Acts, also kleine ist die Größe von wie viele Tickets kann ich verkaufen, das waren denen einfach wurscht. Die haben halt geschaut, dass sie Pink Floyd und Madonna und Michael Jackson und so veranstalten können, Tina Turner, wie sie alle hießen. Aber die Kleinen, unter Anführungszeichen, waren ihnen wurscht. Und das war auch so ein bisschen meine Chance, da in den Markt reinzukommen. Und das ist schon richtig. Him, Willy Wallow, der übrigens jetzt ein Solo-Konzert gerade announced hat oder announcen wird demnächst.
Cool.
Da war dann natürlich der Hit, ist aufgegangen und dann sind wir vom Flex in die damalige Libro-Halle. Gibt's heute nicht mehr, 4000er Kapazität, das ist schon ordentlich. Und für einen frisch gefangenen wie mich war es doppelt ordentlich.
Und da hast du deine Schulden dann wieder wettgemacht. Also
Das war davor
mit Metallica, hast du schon wieder verdient gehabt quasi.
Him war 2000, glaube ich.
Ach so, okay, das war noch
davor. Das Frequency im Salzburg, das erste war 2002.
Ja.
Also okay. Das war schon lange verbraten.
Und dann hast du aber diese Geschichte mit dem Ewald, da habt ihr euch zusammengefunden. Wie ist das dann gekommen? Weil das ist heute bis heute, oder? Also diese Verbindung von dir und Ewald ist ja nach wie vor sehr stark.
Ja, das ist auch relativ, wie man so mal sagen, einfach. Wir haben, also ich habe natürlich, war in der Szene unterwegs und Wiesn eben, ich war ein großer Wiesngeher, wie viele anderen auch. Und habe dann schon einen Ewald gekannt und sagen wir, damals waren wir uns noch nicht ganz so gegenseitig grün hinter die Ohren und war aber immer bei jeder Wiesn-Backstage-Sauferei dabei und habe mich da auch ausgezeichnet. Und dann war ja eben 2003 das große Frequency mit Metallica. Da war der Ewald ja noch bei einer anderen Firmenvereinigung dabei, der MC Marketing hieß es damals, sprich eigentlich nicht nur eigentlich, sondern war Konkurrenz. Und dann haben sie als Reaktion auf das erfolgreiche Frequency in das Aerodrom veranstaltet, 2004 in Wiener Neustadt, wo ich mir gedacht habe, so, war auch recht erfolgreich. Wobei das Frequency 2004 auch ganz okay war. Trotzdem haben wir gedacht, naja, jetzt wird es schwierig und jetzt Konkurrenz in volle Kanne. Und die hatten das große Geld, na, MC Marketing ist ja subventioniert oder unterstützt von der Bank Austria, also die haben da schon auf die Kacke hauen können. Aber es ist dann alles anders gekommen und wir haben uns, to make a long story short, Ende 2004 auf ein Backel gehauen, ja. Mhm. Wie man so schön sagt.
Und hast du das auch gemacht, um einfach deine Ressourcen zu erweitern, dass du sagst, du hast Team mehr die Möglichkeit, verschiedene Fähigkeiten?
Ja, vieles und nichts und alles, aber der Hauptgrund ist, man ist gemeinsam immer stärker wie gegeneinander.
Ja.
Das ist eh logisch. Und das war auch mein Hauptbestreben. Es bringt ja nichts, wenn man sich da immer gegenseitig die Hackel ins Kreuz haut. Das ist eigentlich ja basically dumm. Und mit den anderen, wie vorhin auch schon angerissen, anderen Big Playern, die es halt damals gab, wollte ich nichts zu tun haben, weil die kommen noch ein bisschen aus der alten Rock'n'Roll-Schule, mhm, wo man eher den flüssigen und auch anderen, wie sagt man, Substanzen zugetan ist. Und das ist nicht so meine Welt, ja, geht Bier gescheit natürlich schon, aber den Rest lasse ich aus. Mhm. Und der Ewald war der Einzige, wo ich gesagt habe, okay, mit dem würde ich gerne zusammenarbeiten, weil ist er gerade ein Michel und das Dorkmann bin ich auch. Und so haben wir uns zusammengefunden und die anderen alten Männer, wobei ich bin jetzt schon selber wieder Stinker, die haben wir auslassen.
Und seid ihr mittlerweile auch Freunde so richtig? Oder würdest du
ja
sagen?
Ja, ich würde das auf jeden Fall so bezeichnen. Ja.
Und jetzt macht es miteinander mit Barracuda mehr als 100 Konzerte im Jahr. Wie viele Mitarbeiter? Ich glaube, um die 40 Mitarbeiter habt ihr insgesamt schon?
Also wir machen um die 500 Konzerte im Jahr.
Um die 500, okay.
Wir haben eben...
Haben wir uns ein bisschen verdammt?
Weiter. Macht ja nichts. Wir haben eben Snowbarock dann gemeinsam gegründet. Ein bisschen das Brainchild vom Ewald. Ich eben mit dem Frequency. Wir sind jetzt... gut beteiligt beim Electric Life, auch wieder ein bisschen back to the roots am Salzburgring. Mhm. Wir haben jetzt Richtung 50 Mitarbeiter in Wien und in Mattersburg.
Wieso habt ihr damals eigentlich, das war ja damals ein Riesenaufschrei, das weiß ich noch von meiner Zeit, weil ich natürlich auch immer am Frequency-Gast war. Wieso habt ihr es dann eigentlich gewechselt vom Salzburgring nach St. Pölten? Was war da der ausschlaggebende Grund? Wieso seid ihr da weggegangen?
Ich bin neugierig, ob das sich irgendwie anhört. Das sind lauter so langweilige Fragen.
Echt?
Ja, nein, das ist 10 Jahre her. Das ist
von Retter schon voll geil. Ja, wir sind ja da alle fortgegangen bei dir.
Aber ich schätze mal, eure Hörer sind wahrscheinlich junge.
Nein, gar nicht. Wir haben lauter alte Hasen.
Lauter alte. Super.
Die Jungen, die schauen
nur
YouTube.
Das ist Interview nach einer, was er sagt, Striptease. Da kann ich nur abstimmen. Wer hört sich das langweilige Hygiene-Interview an, wenn vorher das Striptease-Interview anhören kann? Dann habe ich schon verdient. Und jetzt habe ich so viel Plätzchen geredet, habe ich die Frage auch noch vergessen.
Warum hast du gewechselt?
Auf jeden Fall. Ja, genau diese Frage. Ja, Salzburg Land und Stadt hat das Frequency jetzt nicht wirklich interessiert. Mhm. Die haben gesagt, ja, es ist eh schön, wenn ihr da seid, aber wenn ihr nicht da seid, ist es auch okay, weil wir haben eh so viele Touristen.
Ah, ja.
Sie wollten ziemlich, ziemlich viel Vergnügensteuer auch noch haben dafür, dass es eigentlich nicht interessiert. Mhm. Wetter war immer kacke, richtig schlecht.
Wie am Elektrik jetzt da.
3 Tage fucking Dauerschnürlregen, du wirst psychisch angeknackst. Aber ich bin's heute. Und deswegen, St. Pölten hat uns mit offenen Armen empfangen. Und die freuen sich bis zum heutigen Tag, dass wir dort sind. Und an der Dreisen ist,
ja, muss man auch ist mega.
Die ist richtig mega. Dreisen. Ich meine, ich liebe auch den Salzburgring. Auch geile Location, gibt's nix. Aber an der Dreisen campen, ja, da fährt die Autobahn drüber, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist richtig geil.
Ja, es ist geil. Was würdest du sagen, so in die letzten 20, 30 Jahren, wo du das Geschäft jetzt mitmachst, was waren so die spannendsten Bands, die du gebucht hast? Und wer war vielleicht der komplette Reinfall, wenn würdest du nie wieder buchen?
Boah, also nie wieder buchen ist nur, wenn es halt in die falsche politische Ecke geht, mhm, oder diese ganze Ecke da, die nicht weniger wird. Sonst, wir sind eine Konzertagentur und damit verdienen wir unser Geld und ganz ehrlich, solange die Leute das sehen wollen, die Musikgeschmäcker sind so breit und ich bin jetzt nicht der die Geschmackspolizei darstellt, mhm, und wenn die Leute das sehen wollen, sollen sie es gerne haben von uns. Und als junger, frisch gefangter, damals mit Metallica auf der Bühne, das war auch nach ihrem langen Break, mhm, also da waren die ja nach einigen Jahren wieder zurück im Leben und das erste Mal in Österreich, das war schon ein Erlebnis und die hatten auf der Bühne normalerweise, wenn du auf der Bühne bist, hast du immer einen scheiß Sound. Also ich will zwar immer jeder auf die Bühne, weil es cool ist und ich bin der Oberchecker, aber im Endeffekt ist Arsch, weil du hörst nichts gescheit. Mhm. Aber Metallica haben einen CD-Quality-Klang gehabt auf der Bühne, weil die das selber wollten. Und das durfte auch keiner auf die Bühne, das heißt ein Clear Stage. Mhm. Und ich war da einer von vier Nicht-Metallica-Membern auf der Bühne und das war schon bis heute natürlich ein einschneidendes Erlebnis, aber geil. Dave Grohl Hallo sagen ist jetzt auch nicht fad.
Ja.
Aber prinzipiell mache ich das gar nicht so viel, wie man glaubt. Ich bin jetzt nicht so der Stalker.
Der Fanboy.
Und Fanboy von mir. Ich habe auch mit Jack Black habe ich ein Foto und that's it. Ja.
Und, der schaut sich ja ein bisschen ähnlich aus, oder?
Jetzt ja, aber nur unten rum. Das sieht man aber im Podcast, Gott sei Dank. Ne?
Wir liefern die Fotos dann noch.
Ja, mach das. Aber bitte kein Untenrum-Foto. Das war vorher bei der anderen Dame.
Woher weißt du das?
Ja, ich weiß nicht.
Wen würdest du denn noch unbedingt wünschen? Gibt es irgendeinen, den, wo du sagst, den möchte ich unbedingt
mal holen? So ein riesen AC/DC-Fan. Kannst du nicht mehr AC/DC holen?
Ja, aber nicht aus Frequency. Das ist ja theoretisch und auch praktisch eine Themenverfehlung, auch wenn wir Metallica mal hatten. Mhm. Die Zeiten sind vorbei. Es hat sich als Publikum also 180 Grad komplett gedreht.
Hinzu Ralph Camora und Co., oder?
Ja, natürlich, die Zeiten ändern sich, ganz klar. Und das Publikum hat sich verändert. Die Alten haben zwar immer gemotzt und gemaunzt über das neue Programm, aber sie kommen nicht. Also es bringt ja nichts. Ne? Mhm. Sie maunzen zwar und kommen aber nicht.
Wie kriegst du es mit, das Maunzen? Schreiben sie euch Mails oder schreiben sie es?
Die haben alle Brieftaubenverschläge zu Hause und wir haben da oben unseren Whirlpool am Dach weggeräumt und haben auch einen Brieftauben. Und jedes Mal, wenn einer daherkommt, geht es Ping! Das ist dann, wenn es gegen die Wand fliegt und dann wissen wir, es kommt eine neue Beschwerde rein. So ist das heutzutage. Das Social Media kannst du einmagerieren. So schaut's aus.
Hey, super spannendes Thema, weil du natürlich gesagt hast, wir spielen langweiliges Thema mit Frequency. Aber ihr habt natürlich letztes Jahr ein Riesenthema gehabt, das groß in den Medien war mit dem Geldverlust an der Bank im Burgenland. Wie war die Geschichte? Wie war das aus deiner Sicht? Ihr habt ja da richtig viel Geld verloren und du sitzt aber heute immer noch da und machst das Ganze wieder. Also wie verkraftet man das Thema, was ihr da letztes Jahr durchgemacht habt oder vorletztes Jahr?
Viel Desperados.
Also was denkt man da, es waren ja über 50 Millionen, glaube ich, was da insgesamt weg waren. Oder
34.
34, ja, es ist auch noch ein Haufen. Und wie war das, wie kann man sich das vorstellen, wo bist du gewesen, wie du das erfahren hast und was hast du das nächste da? Weil
ich war gerade beim Zähneputzen und habe Ö3 gehört.
Also du hast es echt aus dem Radio erfahren?
Ja.
Und du hast gewusst, scheiße, ich habe da mal ganz Geld liegen?
Die Firma, ja.
Ja. Und dann hast du mal Bier aufgemacht, oder?
Ja, nö, dann eher konzentriert einmal telefoniert und einmal geschaut. Ich meine, das war ja in der ersten Sekunde realisierst du ja auch nicht alles, was daraus passiert.
Ja.
Und es war, man könnte es auch zusammenfassen unter E-Arsch. Aber wir sind immer noch da und härter und lauter denn je und Vollgas.
Mhm. Kann man irgendwas daraus lernen aus so einer Geschichte oder hast du selber von dir was gelernt?
Never trust the Finanzmarktaufsicht, never trust the Staat Österreich und never trust nobody.
Mhm. Also selbst die eigentlich die Trust-Ebene sind, die kannst du auch nicht vertrauen.
Nope.
Quasi. Naja, und persönlich, ja, wie macht man sowas durch? Wie sagt man da, ich schmeiß einen Hut drauf und scheiß auf alles, weil Arsch? Oder wieso, was war dann der Motivator? Weil du hast ja selber gesagt, wenn du alles gewusst hättest du es vielleicht gar nicht gemacht. War das nicht ein guter Moment gewesen, wo du sagst, okay, ich hör auf und weiß nicht, wie Postler oder mach irgendwas anderes?
Lass mich kurz drüber nachdenken. Postler. Nein, Postler kann ich ausschließen. Das Blöde an der Geschichte ist ja, es macht mir Spaß, was ich tue. Mhm. Und it's simple as that. Und vergessen ist eigentlich wurscht, was die Bank macht. Solange es Spaß macht, macht man das weiter. Mhm. Und das tun wir bei Barracuda und Novarock und Frequency und die Electric Love Burschen. Wir brennen für das, was wir tun. Sonst hätten wir auch nicht ein Stadionkonzert innerhalb von 2 Wochen aus dem Boden gestampft, was im normalen Leben nicht möglich ist. Du brauchst für sowas 3-4 Monate. Mhm. Fängt schon bei den Behördenwegen und Genehmigungen an, da brauchst du nicht einmal noch irgendwas überlegen. Wenn man nicht, also abgesehen davon, dass man es für die Ukraine ohnehin tun muss, solche Aktionen, aber sonst würden wir solche Energien gar nicht aufbringen können, wenn wir nicht Spaß bei sowas hätten.
Das macht es dann aus.
immer noch selber auf die ganzen Festivals. Also ich fliege in einem Monat nach Las Vegas zum EDC-Festival.
Misch dich da unter das Volk,
oder? Naja, ich bin jetzt nicht der Prinz Charles, also ich muss mich unter das Volk mischen, will mich auch unter das Volk mischen. Weil
sonst aber du hast wahrscheinlich auch die Kontakte, dass du Backstage ein bisschen chillen kannst, aber das willst du gar nicht, sondern du schaust das dann schon von vorne.
Ich schaue mir es immer von vorne an.
Und wo holst du die Inspiration, bei was für Festivals? Bist du weiß nicht, Burning Man, Tomorrowland oder sowas?
Burning Man steht auf meiner privaten fucking To-Do-List. Da steht genau eine Zeile Burning Man. Und das werde ich hoffen, das habe ich schon die letzten 2-3 Jahre geplant, nur die Pandemie war dann auch gegen mich. Dann war einmal die Einschulung von meinem Kind gegen mich, weil das ist Wochenende, geht auch nicht. Und ich hoffe, ich kann 2023 Burning Man abhaken. Das steht ganz groß auf der Festival-To-Do-Liste.
Aber wie kann man sich das in der Firma vorstellen, dass ihr immer wieder die angesagten Acts bucht? Also, ihr habt ja, glaube ich, um die 10 Booker, die sich nur ums Booking kümmern, oder? Aber du bist ja dann trotzdem hauptverantwortlich. Schaut ihr da rein nach Zahlen und Fakten, wer funktioniert, wer verkauft Tickets und den buche ich? Oder sagt man, da ist der persönliche Geschmack manchmal auch dabei und du sagst, naja, die hätte ich gern, die würde ich jetzt gern buchen, auch wenn es vielleicht nicht so funktionieren?
Schwierige Frage, wahrscheinlich spannende Frage für viele da draußen. Gibt es aber immer nur die langweilige Antwort, dass das eine sehr komplizierte Antwort ist. Also persönlicher Geschmack war sicherlich mal am Anfang beim Frequency. Ist es natürlich immer noch irgendwo, weil die großen Megaschrott wirst du auch nicht buchen. Aber natürlich, es bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt mein super privates Leimondes Festival auf die Beine stelle und ich verkaufe anstatt 50.000 Tickets nur mehr 10 Tickets. Habe aber eine super Band, super Line-Up beieinander. Also wir haben bei so einem Festival ja sicherlich, wir sind zweistelligen Millionenbetrag, der da riskiert wird. Und dem Publikum muss Spaß machen, sonst würden sie keine Tickets kaufen. Und das ist natürlich dann die Hauptauswahlkriterium.
Du hast vorher von der Veränderung gesprochen des Publikums. Was würdest du sagen, sind da die Hauptveränderungen gewesen die letzten Jahre?
Die letzten 20 Jahre vielleicht?
Hört sich das echt einer so lange an, den Podcast? Echt Menschen, die da so lange reinhören? Naja, also Respekt, jeder, der es bis hierhin geschafft hat, meinen größten Respekt.
Er kriegt jetzt 10%.
Du kriegst jetzt 10% bei, ich weiß es nicht wo.
Nora Jones.
Dort auf jeden Fall fix.
Nora Jones ist super.
Ja, voll. Das hat er gesagt, nicht ich.
Ja, ich habe sie ja auch nicht abwertend gemeint.
Folgedessen, auf jeden Fall, musst du aufpassen, das ist schnell mal sexistisch, gell? Da bist du schnell in der falschen... Ja, ich distanziere mich hier mit Urheberrechten von euch. Ja, natürlich, also das Publikum hat sich so mit 2016 deutlich verjüngt. Und
wieso, was war da für Cut 2016?
Ich kann es ja nicht so ganz genau erklären, warum. Wir haben eigentlich unser Programm independent eh und je umgesetzt. Und wenn man auch sich die anderen Festivals angeschaut hat, sagen wir mal, wie alle anderen umgesetzt. Also so das neue Rad kannst du eh nicht erfinden. Und der Österreicher ab 25, 30 geht dann halt nicht mehr so gern weg. Liegt lieber auf der Couch oder geht zum Novarock.
Okay. Geht's um Nürnberg?
Okay. Also 2016 war der Umbruch und seitdem ist es geht's mehr in Richtung, was auch immer, Deutschrap.
Seitdem Hardstyle. Haben wir natürlich, soll man sagen, der Jugend, die zahlenreich kommt. Also wir haben dann ja auch, wir haben dafür was anderes, sehr Positives endlich geschafft, weil außerhalb von Österreich, die großen Festivals sind eigentlich immer deutlich im Vorhinein ausverkauft. Also, oder sind dann, wenn sie erst spät aufmachen, den Vorverkauf in einer Woche ausverkauft. Bei uns war es so, bis eben 17, dass das Frequency, wenn es überhaupt ausverkauft war, erst so Ende Juli oder Anfang August oder mit Frequency selber ausverkauft war. Das war halt in Österreich so. Alles Nürnberg war eigentlich gleich. Und wir haben es dann geschafft, durch das ein bisschen neu gestalten und umorganisieren, dass wir mit 2018 weg, da waren wir dann schon April, Mai ausverkauft, 2019 waren wir schon März ausverkauft. Wow, und 2020 okay. Waren wir auf dem Weg, noch früher ausverkauft zu sein. Das wäre wahrscheinlich Dezember, Jänner geworden. Dann kam halt die Fledermaus dazwischen. Aber das ist ein Achievement, das sicherlich auf dem Restrukturierung vom Programm, Zielgruppe, wir haben auch noch mal mehr in die Optik, ins Visuelle, wir haben jetzt eine fette designte Mainstage, wir haben eine fette designte Secondstage mit 800 weiße Fliesen, sage ich immer.
Aber das war früher eigentlich nicht wichtig beim Frequency, oder? Das hat sich geändert.
Früher war es einfach eine schwarze Bühne. Wichtig und habe dann mit 2014 aber begonnen, das am Frequency ein bisschen zu verändern, wo mich meine Kollegen noch ein bisschen belächelt haben. Hat sich aber jetzt als richtig herausgestellt und die Leute wollen das und finde ich auch gut so, weil ein bisschen Entertainment drumherum und auch für also die Augen.
Ein bisschen Hochwertigkeit insgesamt.
Ja, Hochwertigkeit, ein bisschen ein Feeling, ein bisschen ja, Wohlfühl. Auch die Augen müssen sich wohl essen, ja bekanntlich mit. Mhm. Und das war früher gar nicht.
Du hast einfach ein Stage braucht und erfährt früher, basically.
Ja. So ist es, ja.
Und Hockschnitzel, wenn es viel Dreck war.
Und freaking Hockschnitzel, ja. Wobei, am Salzburgring haben sie dann eh die Gatschrinne gemacht und haben sich einfach nackert den Gatsch gehabt und sind runtergerutscht.
Voll.
Crazy.
Voll geil.
Wie rennt so ein Festival für dich jetzt persönlich ab oder für euch in der Führungscrew? Wie schlafst du während am Festival? Wo schlafst du?
Wie viele Akkus verbrauchst du am Handy am Tag?
Von welchem Jahr reden wir? Ist natürlich die entscheidende Frage.
Ist das Standardjahr?
Das war früher anders wie jetzt, ne?
Weil jetzt bist du schon gechillt da, aber früher.
Also im ersten Frequency im Salzburg habe ich 72 Stunden gar nichts geschlafen, außer mal irgendwo 2 Stunden im Eck gelegen. Habe herausgefunden, dass das Telefon, damals noch ein Nokia
3210,
nicht nur 2 Leitungen, sondern wirklich echt sogar 3 Leitungen hatte. Also das wusste ich nicht, dass das geht. Parallel dazu habe ich immer SMS reingekriegt, die halt bei der 4. Leitung in die Mailbox reinkommen sind. Übrigens habe ich seit 2002 keine Mailbox mehr, habe ich ausgeschalten.
Ja, das kann man vorstellen.
Ist ein Faktum, ich habe keine Mailbox mehr. Deswegen immer, ist auch lustig, die Leute immer dann immer erzählen, ich habe dir auf die Mailbox gesprochen. Ja, aber ich habe halt gar keine. Wie machst du das?
Also wir kennen es ja von uns im Kleinen, wie viele Freunde man auf einmal hat, kurz vor einer Veranstaltung. Das muss ja bei dir ein Wahnsinn sein. Hey Harry, hast du noch ein paar Tickets für mich? Oder kannst du
ja, deswegen heiße ich auch kurz vor der Veranstaltung Rudi. Dann hat man immer so viele Freunde.
Wie war denn jetzt Corona für euch? Die letzten 2 Jahre waren natürlich scheiße. Hast du die Zeit auch einmal gebraucht? Hast du es gut getan, dass du ein bisschen runterkommen kannst? Oder sagst du, das war eigentlich echt mühsam? Erstens zu viel Geld verloren auf der Bank und zweitens dann auch noch eigentlich wenig Shows machen am Kino. Also habt ihr Corona-Alternativprogramm vielleicht auch schon so ein bisschen ausblickmäßig, wo geht das hin? Wird jetzt Frequency auch Stream mit, also wird Hybrid digital übertragen und digital? Oder wie
das interessiert keine Sau.
Interessiert keine Sau, okay. Das heißt, das...
Aber das Gute an der Pandemie war ja, man kann Bier trinken auch ohne Festivals. Das war jetzt ganz chillig. Mittlerweile gehe ich jetzt zu dem Satz wieder über, eigentlich war es in der Pandemie eh nicht so schlecht. Weil seit Oktober sind wir eigentlich wieder, seit Oktober 21 sind wir wieder voll am Hackeln. Mhm. Also richtig heftig. Nachdem die Lieferanten alle durchdrehen und glauben, weil der Spritpreis um 50 Cent höher ist, müssen es gleich um 3000% den ganzen Preis raufgeben, weil das macht man ja jetzt so. Mhm. Und wir haben aber noch den Ticketpreis von 2019 mit unter 200 Euro, was in ganz Europa nicht findest, mit Campen und Parken inkludiert. Das bereitet mir viel Arbeit. Und ja, natürlich, Family war schon geil. Also du hast, ich habe einen ganzen Sommerzeit gehabt. Ich habe meinen letzten Sommer, also eine Sommerzeit gehabt, glaube ich, kann ich mich überhaupt gar nicht erinnern, nachdem ich nach der HTL, ja okay, am Anfang wahrscheinlich schon, aber so ab 25, 26 habe ich dann nicht mehr wirklich Sommer gehabt. Mhm. Und jetzt letztes Jahr habe ich einen richtigen Sommer gehabt.
Ja.
War schon nicht schlecht.
Also die Akkus sind jetzt wieder aufgeladen und jetzt geht es stärker dahin denn je.
Die Akkus sind wieder aufgeladen, die Lieferanten, wie gesagt, bemühen sich, meine Akkus zu fladern und anstatt 30.000 Euro halt machen wir kurz einmal 60.000 Euro, because why not? Und denen, die dann wieder zurück auf den Boden der Realität zu holen, ist
aber sehr... Wie machst du das? Du hast quasi das Potenzial an maximal verkaufbare Tickets ausgeschöpft, du hast den fixen Preis, was die gezahlt haben.
Ja, ist schwer.
Und da ist wird derer, ne? Also
eh schwer, richtig schwer, aber...
Das geht,
ich kann jetzt auch nicht hingehen und sagen, bei meiner Edgy-Page, das ist teuer, das geht auch nicht.
Gibt es mal noch einen 30 Euro oder 50?
Ja, das geht alles nicht.
Die Leute würden vielleicht sogar so einen Aufruf...
Nein, das kannst du nicht... Das denke ich keine Sekunde nach.
Okay.
Das kannst du nicht machen. Da bin ich auch, stehe ich mit meinem Wort. Wir stehen mit unserem Wort dazu, das, was liegt, das biegt. Mhm. Auch wenn das vielleicht manche andere nicht so macht im Leben. Nein, ist einfach viel Arbeit und viel Reden und viel Diskutieren und viel Erklären und viel Ändern und viel neue Lieferanten suchen und viel Alternativen suchen und vielleicht auch mal über den Tellerrand von Österreich hinausschauen etc. PP.
In der Mitte vom Frühstück mit Bier kommt immer der Frühstück mit Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Wir reden immer über Jugendsünden und Rauschgeschichten, irgendwas, was da mal passiert ist, was für alle anderen lustig war, aber für die vielleicht nicht so. Da muss es doch bei dir zahlreiche Geschichten geben. Bist du mal neben Metallica auf der Bühne gelegen oder so? Irgendwas?
Also potentially gibt's die fix, erinnern kann man sich an nichts. Also das Peinlichste war wahrscheinlich mal bei Sportfreunde Stiller am Donauinselfest, wo ich dann durchaus nicht mehr ganz nüchtern auf der Box, die direkt auf der Bühne, also gestanden ist, wo die Leute mich gesehen haben, richtig abgegangen bin und da halt, also das darfst du nicht machen, dann kannst du dich nicht auf die Bühne stellen. Also ich habe mich nicht auf die Bühne gestellt, aber die waren auf der Seite, haben mich auf die Box oben draufgesetzt und man hat mich natürlich schön vom Publikum gesehen und bin ich da selber abgegangen, wie Schmitz Katze. Das ist eigentlich, sollte man das nicht machen, aber ich kenne, Sport ist recht gut und ja, das, da ist mir ein bisschen durchgegangen.
Was ist da dein Lieblingslied von Jana?
Ich rocke.
Ja, sicher. Ja. Logisch.
Geil.
Stark. Du bist also, ihr habt es gemerkt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein sehr direkter Typ. Du giltst als tough, aber auch als fair. Hast du das irgendwann so angeeignet oder warst du schon immer so ein Typ, der den Leuten die Meinung reinsagt?
Muss man das auch sein in dem Business?
Ja, Meinung reinsagen. Ich bin halt ehrlich und geradeaus und bei mir weiß man, woran man ist. Es können, habe ich in der Schule das Problem gehabt, nicht viele damit umgehen. Manche empfinden das oftmals irgendwie als Beleidigung oder habe das bis heute noch nicht so 100% durchschaut. Ich meine es aber nie böse oder irgendwie, sondern ist halt meine ehrliche Meinung.
Wie tust du damit die Mitarbeiter?
Gibt's man da lernt dazu, ich bin ja ein alter Hase und ich glaube, sagen zu dürfen, dass ich in den, also ich führe Mitarbeiter eigentlich jetzt seit 30 Jahren und hatte sicherlich, war da nicht, sicherlich nicht bei den Weltmeistern dabei. Und glaube aber, dass man jetzt gemeinsam gewachsen ist und sich, solange man sich nicht, wie soll man sagen, eingrabt in seine eigene Meinung und eh immer recht hat, wenn man offen ist für Veränderungen und wenn man offen ist für Kritik und Feedback, was mir auch ganz wichtig ist, dann kriegt man das schon hin. Und wir haben jetzt eine super Truppe, wir haben ziemlich viel erneuert. Wir haben 17 neue Mitarbeiter jetzt gekriegt über die letzten 6 Monate.
Boah.
Aber nicht, weil wir die 17 gekündigt haben, sondern einfach entweder nachbesetzt oder neue. Also wir haben keinen einzigen, da sind wir auch stolz drauf, wir haben keinen einzigen in der Pandemie gekündigt, obwohl wir 2 Jahre lang nichts verdient haben. Und uns die Bank Geld geflattert hat. Also muss uns einmal einer nachmachen.
Voll.
Und ja, also ich glaube, Mitarbeiterführung ist ganz wichtig, noch nicht, ändert sich auch. Also wie es vor 30 Jahren gerannt ist, das wirst du heuer nicht mehr, der Zahn heutzutage nicht mehr schaffen. Und dem muss man sich anpassen.
Macht ihr die Gastro auch selber bei den Events?
Mittlerweile ja.
Und kriegt ihr da Leid? Also das ist ja gerade das Allerschwierigste, oder?
Also ich habe noch nichts Gegenteiliges gehört. Wir haben eigentlich unsere Crew-Geschichten relativ im Griff in beide Richtungen. Aber was war's mal heutzutage?
Du bist so lange im Event-Business, wagst du auch hin und wieder mal einen Ausblick auf das, auf die Zukunft des Event-Business? Also ich sprich von Snoop Dogg, der gerade sein Album als NFTs verkauft oder wie wir vorher schon gesagt haben, streamen. Sitzen wir irgendwann im Altersheim und schauen uns mit einer Brühen ein Festival an und also stehen auf der Bühne? Oder was hast du so für Ausblick der Eventbranche? Wo wird sich das hin entwickeln?
Ich bin ja durchaus sehr medien- und technikaffin, auch als eben gelernter Programmierer. Das hat mich immer schon fasziniert. Und schaue natürlich in die Zukunft, was ich definitiv nicht glaube, und das habe ich auch schon damals eine oder andere ältere Hörer möge es noch kennen, CD-ROM und so Dinger. damals wurde der Spruch geprägt, man kann zwar Musik brennen oder kopieren oder fladern, du kannst aber nicht die Live-Experience auf einer CD-ROM brennen, kopieren oder fladern. Das geht nicht. Und auch in irgendwelchen Hologramm-Suites oder 3D-Brillen oder ich weiß es nicht was, wird es nicht gehen, wenn du verschwitzt in der ersten Reihe mit dem Bier vor deinem Lieblings-Act stehst und neben dir stehen deine Freunde oder auch nur Mitbegleiter, wie willst du das für eine 3D-virtuellen Brille, das geht sich nicht aus. Also das Live-Geschäft wird Live-Geschäft bleiben. Natürlich wird es da eine oder andere technologische Veränderung geben, punkto NFT, wobei ich alle crazy finde, also was da alles gibt und was sich die Leute kaufen und welche horrenden Summen, das ist ja sowieso absurd. Aber in die Richtung wird schon ein bisschen gehen, aber das ist eher so das Drumherum, tralala. Aber das Live-Konzert oder das Live-Festival, wo du dann auch campst an der Traisen und einen schönen Sommertag, das gekühlte Bier in der Traisen mit dem Wasserfall hinter dir, mit dem Strandsessel im Wasser, das, wieso ist denn das daheim auf der Couch, geht's ja nicht aus.
Also
das,
wann kann man dann Frequency mit NFTs oder mit Bitcoin zahlen oder mit Kryptowährung?
Da bin ich hoffentlich schon in Pension. Aber basically bin ich auch nicht, also wir haben jetzt die ganze Cashless-Orge, eh schon auch in Frequency seit, lass mich lügen, 2018, glaube ich. Also technologisch sind wir da dahinter. Und natürlich haben wir uns NFT auch schon angeschaut, aber das muss ja noch ein bisschen, das muss noch ein bisschen gären. Und mit Bitcoins, ich weiß nicht, was du überhaupt mit Bitcoins kaufen kannst, außer vielleicht irgendwelche russischen Waffen oder irgendwelche sonst irgendwelche illegalen Drogen, keine Ahnung. Mhm. Ich wüsste aber sonst nicht, was ich mit einem Bitcoin machen sollte.
Mhm. Ja, spannende.
Was kaufe ich mir mit Bitcoins?
Ja. Drogen. Wahrscheinlich.
Potentially yes, aber auch nur die große Ladung vom LKW runter und da gehst du dann in Häfen. Also auch das würde ich mal ausschließen für mich.
Gibt es irgendwas am Frequency oder auf einem anderen Festival, das du unbedingt noch umsetzen möchtest oder da stehen haben möchtest, was bis jetzt noch nicht dazu gekommen bist? Was das teuer war oder so?
10 Milliarden Sachen, also das ist ja, das kennt aber auch jeder von sich privat, oder? Mit genug Geld kannst du auch genug Blödsinn kaufen. Nur reicht das Geld halt nie für den, ja, für den ganzen Blödsinn. Das wäre jetzt, das ist eine Frage, mit kann ich 7 Stunden beantworten. Keine Ahnung.
Also, was ist die crazieste Idee? Was willst du irgendwann noch, wo du sagst, das brauche ich noch?
Mein Problem bei dem ist, es würde fix nicht an der Crazy Idea oder den Crazy Ideas Mehrzahl scheitern, sondern ich bin leider zu vernünftig, um jetzt sinnlose Crazy Ideas zu spinnen. Mhm. Also zum Beispiel eine ausgeschlachtete Boeing 747, die ich dann als Catering mitten ins Frequency-Gelände reinstelle, wäre sicherlich scheiße geil. Aber weiß ich jetzt schon, wird es nie spielen, finanziell. Folgedessen lasse ich die Crazy Idea wieder aus.
Falls vielleicht der Marketingchef von Boeing gerade zuhört.
Oh, ja, das war echt geil, ja.
Grüß dich, komm vorbei.
Wie ist das, Harry, wenn man 20 Jahre lang so Festivals macht? Man kann natürlich viel planen, aber am Festival selber passieren halt immer unvorhergesehene Dinge. Wie hast du gelernt, dass du mit dem umgehst? Also ich sprich zum Beispiel auch sowas an, wie das am Frequency passiert ist. Wir haben mit Manuel und mit dem Team auch mal
Electric Love meinst.
Beim Electric Love, Entschuldigung, wie der junge Bursch da vom Strommasten erschlagen worden ist. Also wenn sowas Unvorhergesehenes passiert, wo man echt sagt, das ist eine Tragödie. Wie geht man mit sowas um? Hast du sowas ist ein Worst-Case-Plan immer im Hintergrund? Rechnest du immer mit sowas?
Also dazu muss ich einmal sagen, mir ist es Gott sei Dank noch nie passiert, dass das so tragisch ausgegangen ist wie am Electric Love. Natürlich hat man schon diverse Situationen, wo es einmal brenzlig war. Das ist unvermeidlich. Mhm. Also wir haben jetzt sicherlich beim Frequency über die 20 Jahre mal, keine Ahnung wie viele Millionen Menschen
evakuiert.
Nein, evakuiert.
Durchgeschleust.
Durchgeschleust. Der eine kriegt ein Plus, der andere minus setzen.
Aber
evakuiert. Wenn wir über Millionen Leute evakuiert hätten,
aber, und die wahrscheinlich im Hebel sitzen. Evakuiert hast du auch ein paar Mal, oder?
Also ja, aber Gott sei Dank evakuiert habe ich niemanden, aber du hast recht. Wir haben einmal am Nuke Festival im Traisental, wo daneben der Fluss durchrinnt, haben wir mal evakuiert, weil kurz vorm Übergehen war, Hochwasser. Und da mussten wir die um 4 in der Früh, die ganzen, müssen wir sagen, nicht mehr ganz nüchternen, ganzen Desperados-Fans aus den Zelten rausholen. Um 4 in der Früh bei einem Festival, macht das einmal.
Fuck.
Und da war aber auch so, dass wir es jetzt nicht evakuiert haben, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben oder irgendwie, sondern einfach sicherheitstechnisch rechtzeitig, weil wenn es einmal Überschwemmung kommt, dann ist es spät. Ne?
Ja. Aber das heißt, du planst schon immer mit so Sicherheitssystemen, du hast immer irgendwie, du gehst eigentlich immer vom schlimmsten möglichen Feuer aus und hoffst, dass er nicht eintritt, oder?
Nein, also so kannst du es nicht planen. Wenn ich immer vom Schlimmstmöglichen ausgehen würde, dann hätte ich ja scheiße geplant und dann ist ja ständig Gefahr im Verzug. Also du musst maximal schauen, wo sind die Gefahrenzonen und die gleich im Vorhinein entschärfen. Mhm. Natürlich, ich weiß nicht, wo du hinaus willst, kann es trotzdem immer wieder mal passieren. Es kann keiner hell sehen und es kann einfach durchaus immer wieder passieren, wenn zum Beispiel Placebo auf der Bühne steht und er dann einfach nach dem ersten Lied umfällt und nicht mehr aufsteht und sich dann einfach, das Konzert wäre ja 2 Stunden oder 90 Minuten gegangen und sich dann 90 Minuten zu früh 40.000 Leute umdrehen und heimgehen, aber die Security natürlich noch nicht positioniert sind, weil die erst in 90 Minuten damit gerechnet haben. Das sind so Sachen, die sind nicht vorhersehbar. Mhm. Haben wir dann aber auch gut im Griff gehabt und wir haben ja eine fähige Security-Truppe und die haben das dann die Menschen geleitet und Second Stage aufgemacht und wenn man gut vorbereitet ist, passt das schon.
Für uns als Eventmanager eine spannende Frage, welche Tools setzt ihr ein oder was gibt es für Tipps vielleicht, wie man so ein Event am gescheitsten plant? Wann startet man damit? Wie viele Leute sind involviert? Was sind das für Prozesse?
Ja, die Frage ist immer, welchen Event. Ne? Also es gibt ja 70 Billiarden verschiedene Art von Events. Und es gibt ja, gab es damals noch nicht oder zumindest nicht so viele, die ganzen Event, FH und Schieß mich tot und
Kufstein und Co.
Wie sie alle hießen. Ich sage immer, das, was wir machen, das, was ich mache, ein Festival mit 50.000 Leuten, das kannst du nicht lernen. Das ist meiner Meinung nach nicht möglich, weil da ist viel zu viel kann da passieren und viel zu viel, was man einfach Learning by Doing, wie es auch bei mir war. Bei mir war es ja auch Learning by Doing. Ich bin ja auch nicht mit der Weisheit vom Himmel runtergeflogen, habe viel Blödsinn gemacht und auch Fehler gemacht und aus denen einfach gelernt. Und es ist aber ganz was anderes, wenn du zum Beispiel eine Produktpräsentation machst, ist auch ein Event, 1001, ne? Das kannst du sicherlich lernen und noch vorbereiten und alles. Deswegen die Frage sehr allgemein.
Aber wie schaltest du ab, wenn so viel auf dich zukommt? Jetzt eine ganz persönliche Frage, auch wenn du mit deiner Familie kurz vor so einem Event unterwegs bist. Schaffst du das, dass du dann einen freien Kopf hast?
Ich schaffe das schon und meine Familie meistens nicht, weil dann doch manchmal das Telefon läutet und einem selber fällt das. Also mich stört das ja gar nicht so, weil ich weiß, es ist wichtig. Und wenn es nicht wichtig ist, hebe ich nicht ab. Ich habe da nicht so das große Problem, da jetzt abzuschalten. Und wir waren sogar, wobei es war eher ein Fehler, ich war sogar, wie wir gewechselt haben von 2008 auf 2009 von Salzburgring auf St. Pölten, war ich Ende Juli eine Woche mit meinem Kind in Amerika, in Cape Coral. Und da haben wir, das habe ich dann auch unterschätzt, da haben wir massive Probleme gehabt, weil einfach ein neuer Venue. Da muss alles neu, da muss das Ding. Das habe ich unterschätzt. Und da bin ich dann immer um 4, 5 in der Früh in Amerika. Damals gab es dann eh schon Gott sei Dank das Internet und alles mit den E-Mails abgerufen und habe dann halt in der Früh gearbeitet in Amerika. Das war weniger entspannend, aber das war eher mein Timing-Fehler von mir.
Ja. Ja, eigentlich haben wir die meisten Sachen durch, gell? Also,
jetzt ist nicht mehr der Rudi da.
Nein, was mich nur interessiert ist, österreichische Musik, österreichische Bands in Verbindung mit euch am Festival, da hat es ja auch mal ein bisschen Kritik gegeben, quasi, dass ihr die Bands ja nicht so behandelt, wie es die Bands natürlich gerne wollen. Siehst du da als Förderer der österreichischen Musik, dass die Bands auch einen Platz haben bei dir? Oder sagst du, ich bin knallharter Veranstalter, wenn es gut sind, dürfen spielen, wenn es scheiße sind, dann nicht?
Ja, also die Frage, muss ich jetzt leider sagen, hat schon echt am Bart, weil heutzutage haben wir ja mit Bar auf Stella oder mit Bilderbuch und mit vielen anderen Headliner sogar an Frequency. Also ich glaube, da brauche ich nicht viel mehr dazu sagen, weil was jetzt soll ich noch mehr machen als Headliner? Wir haben das immer wieder diskutiert damals, wie gesagt, heutzutage wird das eigentlich, glaube ich, hat das jetzt jeder schon acknowledged, dass das österreichische Liedgut hier unterstützt wird, massiv. Die Diskussion ist eher so noch aus dem 2010er, 2012er Jahr da herum. Da haben wir da mal eine Erhebung gemacht und wir hatten, ich weiß es leider nicht mehr auswendig, wie viele Jahre es waren, aber in 10, 12 Jahren an die 300 österreichische Acts am Frequency.
Okay.
Und dann habe ich immer gesagt, okay, aber was wollt ihr mit jetzt diskutieren? Es waren nicht 300 Acts, das ist richtig, richtig viel. Where's the problem? Und natürlich hatten wir heute in diesem spannenden Podcast auch schon geht's um ein wirtschaftliches Unternehmen, das überleben muss, weil es keine Förderungen hat. Ich sage immer, ich habe keinen reichen Papa und niemand von uns hat einen reichen Onkel oder irgendwas. Wir müssen die Millionen, die
wir ausgeben. Im Gegenteil, die nehmen sie eigentlich sogar noch weg, die Millionen.
Ja, aber das ist dann auch kein Papa, das ist dann ein Arschloch. wir müssen das Geld verdienen, das wir ausgeben. Und dementsprechend, um mich hier zu wiederholen, ich habe das schon mal gesagt, muss das Publikum einen Spaß haben. Und irgendwie scheinen wir in den letzten 25 Jahren nichts falsch gemacht zu haben oder ich nichts falsch gemacht zu haben, weil ich sitze immer noch da und es gibt immer noch eine Frequenzien, es gibt immer noch einen Novarock und der Erfolg gibt uns, wie man so schön sagt, recht. Ja.
Würdest du sagen, das ist auch deine Mission da, oder die Essenz, warum du das machst, dass die Leute einen Spaß haben?
Das ist auf jeden Fall mit die Essenz, weil ich, wie gesagt, auch das immer noch gerne auf Festivals gehe und ich will auch meinen Spaß haben. Und wenn ich dort hingehe, will man Spaß haben. Und genauso muss es auch bei unseren Festival sein, dass man hingeht und dann Spaß hat. Natürlich, nobody is perfect. Und man kann nicht immer für 50.000 Leuten in derselben Sekunde vielleicht ein Klo vor der Nase haben. Aber im Großen und Ganzen ist mir schon wichtig, dass man bei uns sozusagen auf seine Rechnung kommt Und so schaut dann auch die dementsprechende Programmierung aus. Und heutzutage ist das ja eigentlich die Diskussion ja weg von den österreichischen Bands. Heutzutage geht ja die Diskussion eher in die Gender und all diese ganzen Diskussionen. Auch da war dieselbe Antwort, weil sie ist immer dieselbe. Wir programmieren das, was die Leute sehen wollen, wofür sie bereit sind, ein Ticket zu kaufen. Und das bei einem großen Festival natürlich in der großen Menge.
Macht ihr da irgendeine Art von Marktforschung, damit ihr das rausfindet?
Früher nicht. Früher, wie gesagt, da war ich noch als DJ selber wirklich
in der Szene einfach.
In der Szene am Publikum, da habe ich das einfach gewusst. Beziehungsweise mir eingebildet, das zu wissen. Und heutzutage ist es eine Kombination aus vielen Sachen. Also natürlich hat man im digitalen Zeitalter mehr Tools. Wir sind aber eben an die 6-7 Booker, junge Booker, die da auch schön in der Szene drinnen sind, die uns da oder mir Tipps geben. Also ich programmiere auch nicht alles alleine und die ganzen, kann jetzt nicht alle 1000 Acts auswendig. Und das ist ein guter Team-Effort, wo wir gemeinsam da, glaube ich, das Publikum immer glücklich machen. Und wie gesagt, wir haben die letzten 3 Jahre, also wo wir noch spielen haben dürfen, Frequency auch immer restlos ausverkauft.
Mhm. Wie bewirbt man so ein Festival oder generell ein Konzert am besten?
Machst du nur noch alles auf Social Media oder setzt du schon auch noch auf Offline-Marketing, Flyer, Plakate?
Es ist, um dieses langweilige WU-Terminus zu strapazieren, es ist ein Medienmix mit Martha. Und das war jetzt ein Sickerwitz, gell? Jetzt haben es aber verstanden. Und natürlich ist der Schwerpunkt auf Social Media heutzutage ganz klar. Speziell beim Frequency, wo unsere Zielgruppe ja sehr jung ist. Mhm. Aber natürlich hängst du auch Plakate auf die Straße, weil auch die junge Zielgruppe fährt mit dem Bus, mit der U-Bahn und sonst wohin. Also das wird, glaube ich, sich auch so schnell nicht aufhören.
Am Ende vom Frühstück mit Bier gibt es immer einen kurzen Wordrap, kurze Fragen, kurze Antworten.
Bier Wordrap.
Wann hast du das letzte Mal auf einem Campingplatz geschlafen?
Hoffentlich noch nie. Ich glaube in Wiesen, 2000, ich weiß es gar nicht. Nein, wahrscheinlich 1900. Ich hasse Campen.
Der Mann, der den größten Campingplatz des Landes führt, sagt, ich hasse Campen.
Ja, ganz schön crazy.
Meine nächste Konzertkarte, mein nächstes Konzert ist?
Bilderbuch in der Elbphilharmonie in Hamburg morgen. Wow. Am 8. April.
Die spielen in der Elbphilharmonie, wow.
Korrekt.
Bravo. Mein letzter Trichter.
Ja, der fehlt mir noch. Zero.
Wirklich? Ja, du hast noch nie einen Trichter drungen, noch nie
ein Tourbier. Das ist eine Schwachstelle bei mir, ja.
Ja, Wahnsinn.
Das muss man irgendwann einmal ausgleichen.
Müssen wir mal am Frequency gemeinsam ein Tourbier trinken am Campingplatz.
Ich befürchte.
Abschließend gibt es immer noch die Frage, mit wem, tot oder lebendig, würdest du gerne mal ein Frühstück mit Bier trinken, genießen? Wer fällt da auf deiner Meetingliste noch?
Meiner Meetingliste.
Kurt Cobain war gestern 28 Jahre lang tot.
Ja, also Musiker wäre es wahrscheinlich nicht.
Okay.
Weil ich bin sehr, also ich sage immer, ich kann Musik gut verkaufen, aber ich kann sie nicht machen. Daher wäre es ein Musiker nicht. Ich wäre wahrscheinlich eher sowas wie ein Bill Gates, aber auch nicht wegen an Geld, sondern ich würde ihn gerne mal fragen, oder an Jeff Bezos oder wie die ganzen Milliardäre, irgendein Milliardär eigentlich, mal wurscht eigentlich. Und die einmal fragen, wurscht, macht sie immer viel mit eurem Geld, so Philanthropie und wie man das alles so schön nennt. Aber ich würde damit fucking Amazonas mit diesen Milliarden einmal in Amazonas tausende Hektar kaufen, damit da einfach die ganzen depperten Bäume nicht abgeholzt werden, Fußballfelder weit. Und das ist mein komplettes Rätsel, warum das keiner macht. Also es passiert natürlich in Kleinen schon, aber als Milliardär kannst du ja da, weiß Gott, weiß nicht wie viel aufkaufen.
Helfen ist ja generell sehr wichtig. Ihr habt erst nicht schnell dieses Ukraine-Konzert aus dem Boden gestampft. Ihr habt, glaube ich, auch eure Zelte zur Verfügung gestellt für den ersten Flüchtlingsstrom. Was steht da dahinter? Wo ist die Motivation?
Naja, ich glaube, das braucht man nicht diskutieren, oder? Also das ist einfach, man hilft, wenn man helfen kann. Punkt. Das ist pretty simple.
Aber gehört das in eure Firmenphilosophie hinein, dass du sagst, ein gewisser Prozentteil eurer Einnahmen wollt ihr für Unterstützung hergeben?
Ja, also jetzt Ukraine-Benefits im Stadion haben wir an die 2 Millionen Euro gespendet. Ich glaube, das ist nicht nix. Muss uns mal einer nachmachen. Und die Novarokale, die du, glaube ich, ansprichst, die Nickelsdorf direkt an der Grenze, stellt mir natürlich auch zur Verfügung. Keine Frage. Selbstredend.
Cool. Mir würde nur interessieren, trotzdem zum Schluss, die drei wichtigsten Eigenschaften, um so ein Unternehmer wie du zu werden oder Konzerte zu organisieren.
Nicht so viel Blödsinn reden wie ich, Nummer eins. gescheit Excel können und Budget machen. Und,
Excel, endlich.
Ja, jetzt habt ihr das gehört.
Einer sagt es einmal,
ja,
wie es wirklich ist.
Und trinkfest.
Trinkfest, geil. Harriere, wo trinken wir ein Bier? Bei was für einem Act am Frequency?
Wir trinken beim Irish Pub ein Bier am Frequency. Den haben wir extra auch nachgebaut. Original Irish Pub am Frequency. Dort trinken wir Kilkenny.
Geil. Freuen wir uns drauf. Danke, dass du Zeit genommen hast.
Und ebenfalls.
Bis bald.
Und tschüss.
Alles Gute.
Danke.
Frühstück mit Bier.